Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu dieser Folge, zu dem großen Thema Liebe. Ein Thema, mit dem ich mich philosophisch tatsächlich eigentlich noch gar nicht beschäftigt hatte und nur durch Zufall darauf gestoßen bin, denn im Oktober ging es wieder los mit meinen philosophischen Cafés, die ich anbiete. Das sind Gesprächskreise. Wir treffen uns und wir diskutieren Fragen, nehmen uns dazu Impulse aus der Geschichte der Philosophie und kommen in den Austausch, argumentieren. Das Format liebe ich sehr, weil es immer sehr fruchtbar ist. Man kommt mit neuen Perspektiven nach Hause. Es macht einfach unfassbar große Freude, zusammen nachzudenken. Und ich lasse die Fragen immer aus den Kreisen selbst entstehen. Aber wenn ich eben mit dem Format an den Start gehe, dann muss ich eine Frage im Gepäck haben. Und auf der Suche nach Inspiration bin ich meine alten Philosophie-Magazin-Ausgaben durchgegangen. Und auf dem Cover eines Philosophie-Magazins aus dem Jahr 2017 stand die Frage: Kann uns die Liebe retten? Und irgendwie resonierte diese Frage mit mir und ich dachte mir, die nehme ich mit ins philosophische Café und schau mal, was passiert. Kann uns die Liebe retten? Ich bin auf die Suche gegangen, habe geschaut, was hat die Philosophie anzubieten zum Thema Liebe, und das ist dann doch so, wenn man anfängt, dass sich da einiges auftut. In der griechischen Antike die unterschiedlichen Auffassungen von Liebesbegriffen, die man finden kann. Wir haben den Bezug zwischen Philia und Philautia, also der freundschaftlichen Liebe und der Selbstliebe in der griechischen Antike und natürlich auch schon mit dem Mythos des Narziss und Echo. Also es ist einiges, was da kommt, und ich bin im Zuge dieser Recherche auf ein besonderes Buch aufmerksam geworden, und zwar das Buch Die Liebe der Philosophen von Manfred Geier. Also der Versuch, sich mit dem Liebesleben der Philosophen zu beschäftigen. Höchst spannend und sehr ansprechend geschrieben. Ich hatte das Vergnügen, Manfred Geier vor einiger Zeit persönlich kennenzulernen auf einer Kant-Reise. Damals hat er einen Vortrag gehalten über das Leben und Werk von Kant. Es ist auch so, dass ich gefragt habe, wie soll ich ihn vorstellen? Denn ich durfte mit ihm einen kleinen Austausch führen. Wir konnten leider nur über Telefon uns unterhalten. Ich bin sowieso sehr glücklich, dass es überhaupt funktioniert hat. Er wird sich nämlich jetzt dann bald verabschieden auf eine Insel ohne mediale Berieselung und Vernetzung. Und er hat sich extra noch Zeit genommen, kurz davor mit mir diesen Austausch zur Liebe zu unternehmen. Ich habe ihn gefragt, wie ich ihn vorstellen soll, weil natürlich, wenn man jemanden zu Gast hat, kann man sehr viele Worte wählen und auch unterschiedliche Perspektiven dafür einschlagen. Er hat zu mir gesagt, ja, das würde schon in dem miefigen und muffigen Klima der 50er Jahre begonnen haben, denn seither interessiert ihn die Philosophie. Heute könne man es sich gar nicht mehr vorstellen oder es nachvollziehen, was es bedeutete, als damals 16-Jähriger Sartre oder Camus zu lesen und in diesem Klima der Zeit in die Existenzphilosophie einzusteigen. Das habe bei ihm wie ein Stachel gewirkt, sagte er mir. Seitdem ist die Philosophie in seinem Leben präsent gewesen, allerdings beruflich bedingt mal mehr und mal weniger. Spätestens seit seinem Entschluss, freiberuflich tätig zu sein und insbesondere mit der Kant-Biografie, die 2003 publiziert wurde, Kants Welt, sei die Philosophie in seinem Leben auf jeden Fall das Zentrum geworden. Und das sind jetzt auch schon, ja, 20 bis 30 Jahre der Fall. Er kennt sich hervorragend aus durch seine biografischen Arbeiten. Ich weiß, leider gibt es Abzüge in der Qualität aufgrund der Aufzeichnung dieses Telefonats, aber ich hoffe, das tut den Gedanken keinen Abbruch und du hast Freude beim Mit- und Nachdenken in unserem Gespräch über die Liebe. Viel Spaß mit Manfred Geier! Ja, herzlich willkommen, Herr Geier. Sehr schön, dass wir heute die Zeit haben, uns auszutauschen.
Ja, es freut mich auch. Wir haben uns ja mal vor einigen Jahren kennengelernt und jetzt führen wir unser Gespräch weiter.
Genau, und wir hatten ja einen ganz tollen Titel auch in dem E-Mail-Austausch, den wir hatten. Ach, die Liebe, hatten Sie mir geantwortet. Ich hatte Sie nämlich eingeladen zu einem Gespräch über die Liebe. Und das in einer ganz besonderen Hinsicht. Ich hatte zur Eröffnung von den philosophischen Cafés im Oktober dieses Thema ausgesucht, kann uns die Liebe retten? Das war eine Frage, die 2017 auf dem Cover des Philosophie-Magazins gelandet ist. Und irgendwie, als ich dieses Cover wieder in den Händen hatte, hat diese Frage etwas in mir ausgelöst. Wie ist es denn, wenn Sie diese Frage hören, kann uns die Liebe retten?
Ja, ich würde da die Liebe eher als ein individuelles Ereignis sehen. Also das wer sind wir, das erlebt ja jeder Einzelne doch für sich oder jede Einzelne. Die Liebe als gesellschaftliches Phänomen, in dem mehrere Menschen oder viele Menschen sich liebend nahe sind und sich gegenseitig helfen, unterstützen, das würde ich nicht sagen. Aber für den einzelnen Menschen ist natürlich die Liebe, das heißt, dass er aus der Menge der 8 Milliarden Menschen doch sich plötzlich, dass er plötzlich eine Person entdeckt, wo etwas Besonderes passiert, wo eine bestimmte Nähe sich plötzlich ergibt, wo ein bestimmtes Begehren plötzlich aufflackert oder sich Bahn bricht, dieser Mensch dann plötzlich einem so nahe wird oder einen so beschäftigt, dass man mit ihm dann manchmal auch das Glück hat, tatsächlich nahe zu sein. Das kann natürlich eine Rettung sein aus der Einsamkeit oder aus der einsamen oder aus der individuellen Verzweiflung oder aus der individuellen Isolation. Das ist natürlich ein Glücksgefühl für Einzelne, aber allgemein die Frage, kann uns die Liebe retten, das würde ich so nicht beantworten oder negativ beantworten. Es kann im Einzelfall sein, es muss aber nicht ein allgemeines, überindividuelles, gar menschheitsgeschichtliches oder auf Menschheit bezogenes kosmopolitisches Ereignis sein. Das auf keinen Fall.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es ist ja auch so, von einem philosophischen Standpunkt aus interessieren wir uns ja doch auch für bestimmte Phänomene in unserem Leben von einem allgemeinen Standpunkt aus gesehen. Welche Rolle, würden Sie denn sagen, spielt die Liebe in der Philosophie?
Ja, das ist was ganz Besonderes. Es gibt natürlich viele Philosophen, Philosophinnen, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben wollen, die zwar akzeptieren könnten, dass Liebe ein durchaus ein Weltthema ist, würde ich ganz sagen, das alle Menschen irgendwie interessieren könnte. Aber in der Philosophie selbst spielt die Liebe nur eine Rolle unter vielen anderen. Also es geht ja doch eher in der Philosophie um die Erkenntnis, und zwar um eine Erkenntnis, die überindividuell ist, in denen die Gedanken eine große Rolle spielen, die Argumentation, ein Problem, das ins Intellektuelle herausfordert und das man dann mit analytischer Klarheit zu beantworten versucht. Die Liebe als existenzielles Gefühl, als eine existenzielle Stimmung, die einen als Menschen direkt betrifft, spielt meines Erachtens in der Philosophie eine Ausnahmerolle. Also sie ist nicht im Zentrum der Gedanken, sondern sie wird von Einzelnen wahrgenommen, sie wird von Einzelnen auch erlebt, intensiv durchdacht, und in den Gedanken bleiben sie auch als Individuen gewissermaßen präsent. Man spürt in den Gedanken Einzelner über die Liebe, wie sie selbst lieben und welches Verhältnis sie zu der Liebe haben. Aber als allgemeines Thema ist die Liebe kein Hauptthema der philosophischen Reflexion, sondern eher eine Art, wie soll ich sagen, Paradies, in dem manchmal aber auch die Hölle eine Rolle spielen kann.
Das klingt schon sehr spannend. Jetzt haben Sie ja tatsächlich auch diesem Thema ein Buch gewidmet in einer ganz bestimmten Perspektive. Und zwar haben Sie über die Liebe der Philosophen geschrieben, von Sokrates bis Foucault. Ja, wie sind Sie darauf gekommen, ein Buch über die Liebe der Philosophen zu schreiben?
Tja, das ist natürlich auch wieder eine etwas individuelle Geschichte. Ich war ja früher eher als Linguist oder auch als theoretischer Linguist an der Universität beschäftigt in der Linguistik, das heißt in der Sprachwissenschaft, die sich ja auch immer mehr der Mathematik annäherte. Da spielte die Liebe keine Rolle. Also da ging es um Theorie, um Gedanken. Und später habe ich mich wieder verstärkt für Philosophie interessiert. Und zwar für Philosophie nicht im streng analytischen Sinne, wir haben ein Problem und jetzt überlegen wir uns gemeinsam, wie wir dieses Problem gedanklich lösen können, sondern die Philosophie interessierte mich auch immer in ihrer konkreten, historischen, gesellschaftlichen und auch individuellen Ausprägung. Es entwickelte sich doch bei mir ein sehr starkes Interesse an der Philosophiegeschichte. Und die Geschichte wird von Menschen gemacht und die philosophischen Gedanken werden von Menschen gedacht. Und von daher entwickelte sich dann doch ein sehr starkes biografisches Interesse, also ein Interesse am Bios, am Leben, auch am Leben der Personen, die sich halt der Philosophie verschrieben haben, die ihre ganze Existenz unter den Drang unter die Begeisterung für die Philosophie gestellt haben. Und da ich einige Biografien geschrieben hatte über verschiedene Denker, merkte ich, dass bei einigen doch die Liebe eine große Rolle spielt. Und das hat mich dann motiviert, die Liebe selbst einmal bei vielen Denkern und auch Frauen natürlich in den Mittelpunkt meiner Überlegungen zu stellen. Und so kam die Liebe der Philosophen zustande.
Ja, ich finde es auch wunderschön, wie Sie in das Buch einführen. Sie lassen das Symposium von Platon aufleben, in dem es ja auch um Liebe geht, verschiedene Liebesbegriffe voneinander auch getrennt werden. Sie betonen den Eros Philosophos, der hier auch zur Sprache gebracht wird. Und den Übergang finde ich sehr gelungen. Ich zitiere mal, Sie halten fest, es gibt zahlreiche Philosophien der Liebe. Der Begriff Liebe wurde untersucht und reflektiert bis hin zu einer analytischen Philosophie der Liebe. Und die Geschichte dieses Begriffs wurde zu einem Lieblingsthema von Philosophiehistorikern. Doch niemand schien sich für das Liebes- und Sexualleben der Philosophen zu interessieren. Was geschah wirklich, wenn Philosophen liebten, von den anfänglichen Spielen der Verführung bis zum Höhepunkt der sexuellen Lust? Das ist jetzt ein Zitat von Ihnen aus dem Buch, wie Sie eben überleiten. Welche Liebesgeschichte von denen, die Sie da aufgeschrieben haben, ist Ihnen denn daraus in besonderer Erinnerung geblieben?
Naja, wenn man sich so intensiv dann doch 2 oder 3 Jahre mit diesem Thema beschäftigt und man entwickelt ja sonderbarerweise dann auch eine besondere Nähe zu den Personen. Das ist ganz anders, als wenn man die Philosophie analytisch betrachtet, wenn man also Begriffsklärungen vornimmt und Argumente schärft und den Argumentationsgang nachvollzieht oder auch zu widerlegen versucht. Wenn man biografisch arbeitet und dabei auch dann auf die Liebe achtet, rücken einem diese Personen, mit denen man sich beschäftigt und in deren Leben man ja auch hineinschaut, sehr nahe. Also man entwickelt plötzlich, ohne dass man es planen kann, eine bestimmte Lust daran, sich mit diesen Personen zu beschäftigen. Man nähert sich ihnen, man lernt sie als Menschen kennen, man sieht ihre existenziellen Situationen, man muss ihre Gefühle nachvollziehen können, man muss ein Gespür entwickeln für die Gefühlsdimensionen dieser denkenden Menschen. Und da sind die Gefühle, die man hat, ganz unterschiedlich. Also wenn ich jemanden sehr lese, wie Michel Foucault mit seiner exzessiven, auch grenzüberschreitend zur Homosexualität und zum Sadomasochismus, ist das ganz was anderes, als wenn ich zum Beispiel, wer mich fasziniert hatte, war Kierkegaard. Dieser Mensch, der reflektiert und durch diese ständige Reflexion sich dann wiederum selbst die Steine in den Weg legt und die Frau, die er liebt, also nicht wirklich für sich auch gewinnen kann oder sie in sein Leben hineinziehen kann, weil er schon wieder so reflexiv ist. Aber neu gelernt habe ich ganz viel, als ich mich zum ersten Mal intensiver mit Augustinus beschäftigt habe. Das hat mich wirklich umgehauen, weil ich kenne ihn natürlich nur als Kirchenschriftsteller, als Gründungsvater des Christentums. Und als ich dann nochmal seine Bekenntnisse gelesen habe, eine der großen Bekenntnisgeschichten eines Philosophen, und feststellen musste, dass fast die gesamte Literatur über Augustinus immer nur die Gnade seine Gnadentheorie war, wie er erlöst wird von der Begierlichkeit des Fleisches. Und ich dann las, wie erotisch aufgeladen und sexuell überfordert im Grunde dieser Augustinus war, bis er dann am Ende der Sexualität insgesamt auf Wiedersehen sagt, sich von ihr verabschiedet und alles verlagert auf die Amor Dei, auf die Liebe Gottes. Das hat mich irgendwie total fasziniert, weil man das so selten liest. Man hört es auch nicht. Wer weiß denn schon, dass Augustinus die erste Hälfte seines Lebens ein unglaublich sinnlicher Mensch gewesen ist, der in seiner ganzen Libido fast unterzugehen drohte. Das ist doch faszinierend.
Mhm. Ja, überhaupt ist es faszinierend, auch was Sie sagen. Für mich sind Biografien von Denkern und Denkerinnen auch immer eine neue Art und Weise, das Gelesene einzuordnen. Man entwickelt, wie Sie es auch beschrieben haben, eine Art Beziehung zu diesem Denken, wenn man die Person eben auch mit in den Blick bekommt. Wenn man sich so intensiv wie Sie bei dem Schreiben des Buches auf die Liebesbeziehungen der Philosophen konzentriert, ändert sich dadurch der Blick auch auf Ihre philosophischen Werke oder vielleicht sogar allgemein der Blick auf das Philosophieren?
Ja, der Blick auf die Werke verändert sich, aber ich habe natürlich auch bestimmte Philosophen herausgegriffen, also wo ich auch spürte, dass das eine enge Beziehung ist zwischen der gedanklichen Arbeit, der existenziellen Lebensweise und der eigenen erotischen Libido. Also es musste schon etwas da sein, das auf diese Komplexität hinweist. Bei vielen Philosophen, deren Texte ich auch gelesen habe, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, mich für sie auch als liebende Menschen zu interessieren. Also es muss schon ein Reiz da gewesen sein, überhaupt dieser Spur zu folgen und den Zusammenhang zwischen gedanklicher Arbeit und erotischem Begehren überhaupt in den Griff zu bekommen. Und wenn man das macht, wenn man überhaupt erstmal dafür die Augen geöffnet hat, entdeckt man natürlich viel. Man entdeckt immer wieder neue Bezüge. Ob das jetzt übertragen werden kann auf alle Werke, die man liest, würde ich nicht sagen. Manche Werke begeistern einen durch ihre Raffinesse, durch ihre Intellektualität, durch ihre Gedankenreichtum. Man will dann auch gar nichts unbedingt über die Person wissen. Aber bei manchen Denkern spielt ja auch die Erotik oder die Libido oder das Begehren und die Verzweiflung oder die Schuldgefühle, die Sehnsüchte und die Ängste spielen ja in den Werken selbst eine große Rolle. Wie zum Beispiel bei Kierkegaard oder bei Augustinus, bei Foucault oder bei Rousseau. Man kann diese Menschen oder die Texte von diesen Menschen ja gar nicht lesen oder auch gar nicht verstehen, wenn man nicht zugleich die existenzielle Dynamik versteht, die im Schreiben dieser Werke überhaupt sich ausdrückt und zur Geltung bringt.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch alle Werke, die Sie jetzt angesprochen haben, da ist die Selbstoffenbarung während des Verfassens der Philosophie auch irgendwie immer ein großer Teil. Während natürlich jetzt zum Beispiel, wenn wir Immanuel Kant nehmen, er ja sogar großen Wert darauf gelegt hat, von uns selbst zu schweigen, um die Sache zu sehen. Aber ich glaube, Immanuel Kant kommt auch vor in Ihrem Buch, oder?
Ja, ja, nun gut, ich meine, Kant ist ja sowieso ein sonderbares Phänomen. Vielleicht ist es ja auch ein Phänomen des Altwerdens. Ich muss sagen, je älter ich werde, umso näher rückt mir Kant. Das ist ein ganz sonderbares Phänomen. Ich bin ja durch viele Schulen gegangen, ich habe ja viele Philosophen gelesen, mich mit ihnen auseinandergesetzt, einige näher, andere ferner. Aber je älter ich wurde, umso stärker schätze ich Kant, diesen klaren Denker, der seine Gedanken so gut entwickelt, dass sie einen mitziehen, dass sie einen ins Denken selbst hineinziehen. Das habe ich bei ihm gemerkt. Aber ich habe dann auch, je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, auch über die Biografie Kants Welt, habe ich gemerkt, dass das ein Mensch denkt. Also er ist eben nicht nur ein Schreibapparat, der Gedanken entwickelt, sondern er ist ein Mensch, dem ich mich annähern konnte, weil ich tatsächlich glaube, seine Gefühlswelt doch recht gut verstanden zu haben. Den Freiheitsdrang, der in seinem Leben am Arbeiten ist, der seine Gedanken durchzieht und ein Freiheitsdrang, der auch dafür vielleicht verantwortlich war, dass er niemals geheiratet hat, weil er, glaube ich, freier sein wollte oder weil er auch die Verantwortung für einen anderen Menschen so nah zu sein und für ihn da zu sein, weil er diese Verantwortung nicht auf sich nehmen wollte. Nun ist das natürlich insgesamt keine großartige Empfehlung, wie man zu leben hat, aber ich verstehe Kant recht gut als jemanden, der frei sein wollte und aus dieser Freiheit auch tatsächlich vielleicht nicht in der Lage war, eine wirkliche enge Bindung auf Lebenszeit mit einer anderen Person einzugehen.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg, auch über die Person ins Philosophieren zu finden. Und als eine solche Empfehlung habe ich tatsächlich in dem Philosophischen Cafés auch auf ihr Buch hingewiesen. Denn ich finde, das ist eine Art, die auch wichtig ist. Ich bin selbst viel im Austausch mit philosophisch interessierten Personen, die nicht Philosophie studieren und sich auch oftmals abgeschreckt fühlen von ja, genuin strengeren theoretischen Werken. Und insofern finde ich das immer ganz toll, wenn man solche Bücher empfehlen kann, in denen es schon um Philosophie geht, aber eben auf eine ja, unterhaltende, lebensnahe Art und Weise. Also vielen Dank für dieses Buch, was Sie geschrieben haben. Was ist denn so als nächstes bei Ihnen geplant als Buchprojekt?
Naja, ich habe tatsächlich mich im Laufe der vielen, vielen Jahre, die ich jetzt auch schon ein bisschen philosophisch arbeite, bin ich immer wieder auf das Problem des Ichs gestoßen. Also gerade auch zum Beispiel bei den Bekenntnissen von Autoren. Welche Rolle spielt das Ich? Und wieso wird überhaupt in der europäischen Philosophie vor allem das Ich, und zwar nicht bloß klein geschrieben als Personalpronomen, sondern als Substantiv, als Begriff, das Ich. Warum wird das so wichtig? Das beginnt etwa mit Descartes und endete ja mit Dieter Henrich, einem großen Subjektivitäts- und Ich-Philosophen. Und das Buch heißt Das große Ich, also groß geschrieben, ein philosophisches Drama, in dem die Frage der Subjektivität und die Rolle des menschlichen Ich-Bewusstseins im Zentrum steht. Und das hat mich wiederum auch exemplarisch bei verschiedenen Autoren und Menschen besonders interessiert. Also diesmal geht es dann nicht um das Liebesleben der Philosophen, sondern in welchen Situationen einer äußerst großen Beunruhigung und Verunsicherung ihres eigenen existenziellen Lebens greifen sie auf die Idee des Ichs zurück oder glauben sich stabilisieren zu können in ihrem Leben durch ein großes Ich, das in die metaphysischen und substanziellen Höhen getrieben wird. Das hat mich sehr interessiert.
Das klingt sehr spannend und ich kann auch gut nachvollziehen, warum Sie das interessiert. Ich bin auch immer wieder damit beschäftigt, mich zu fragen, was eigentlich dieses Selbst ist, das wir doch irgendwie
genau
sind
da.
Und versuchen zu sein, genau. Ja, wann ist es denn soweit? Wann kommt das Buch
raus? Das Manuskript ist fertig und ich hoffe, dass es im Laufe des nächsten Jahres, vielleicht im Herbst, wenn ich Glück habe, dann erscheint. Als Manuskript liegt es vor. Ich warte darauf, dass der Verleger sich dann entscheidet, ja, jetzt ist es genau der richtige Moment, um dieses Buch zu vermarkten.
Wunderbar, dann können wir uns vielleicht im nächsten Jahr darauf freuen, dass da ein neues Buch von Ihnen erscheint.
Ja.
Vielen Dank, Herr Geier, für dieses Telefonat und Ihre Antworten auf die Fragen der Liebe.
Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Ich hoffe, da waren ein paar spannende Gedanken dabei, die man weiterdenken kann, die dich vielleicht inspirieren, dir vielleicht die nächste Lektüre bescheren jetzt über die ruhigeren Tage. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Frage, die in mir so resoniert hat, kann uns die Liebe retten? Ich denke, Manfred Geier hat auf etwas ganz Zentrales aufmerksam gemacht, dass das auf eine individuelle Ebene wahrscheinlich sehr zutreffend ist, dass uns die Liebe retten kann, denn sie ist ein besonderes Ereignis in unserem Leben, wenn wir das Glück haben, dass sie uns besuchen kommt. Wir haben beide gerade in dieser Woche uns sehr stark mit Hannah Arendt beschäftigt, denn am 4. Dezember jährte sich ihr Todestag zum 50. Mal. Herr Geier war in Oldenburg für einen Vortrag, ich war in München für einen Vortrag. Hannah Arendt ist eine politische Denkerin und sie hat auch über die Liebe nachgedacht. Sie hat ihre Doktorarbeit zum Liebesbegriff bei Augustinus geschrieben. Für sie war die Liebe weltlos und auf genau dieses Plural hat auch Herr Geier aufmerksam gemacht. Kann uns die Liebe retten? Uns in Bezug auf politisches Handeln wohl nicht. Da braucht es etwas anderes. Da braucht es den Austausch, da braucht es die Diskussion, Argumente, das Trauen, sich zu zeigen, während die Liebe dann doch dasjenige ist, was uns auch die Welt vergessen lässt. Weihnachten nähert sich, das ist ja auch für Christen das Fest der Liebe. Und ich möchte deswegen zum Abschluss noch ein Zitat aus der Bibel bringen. Das Hohelied der Liebe aus dem Korinther. Es ist für mich eine Beschreibung von diesem Gefühl, ja vielleicht auch, diesem weltlosen Charakter der Liebe. Ich zitiere: Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Das war aus dem Korinther 1, 13. Ein Zitat aus der Bibel in einem Philosophie-Podcast. Ja, vielleicht ungewöhnlich. Vielleicht aber für diejenigen, die auch in der abendländischen Philosophiegeschichte schon etwas länger unterwegs sind, gar nicht so ungewöhnlich. Ich möchte noch kurz zum Schluss sagen, warum diese Frage so in mir resoniert hat. Kann uns die Liebe retten? Ich denke, dass es vielleicht gerade wichtig ist, wenn Argumente scheitern oder wenn wir einfach im Streitgespräch uneins sind, einander nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich denke, dass das, was zum Beispiel auch für Arendt die Bedeutung der Freundschaft im politischen Bereich ausgemacht hat, dass das eben auch in Bezug steht zu dem, was wir Liebe nennen. Und ich denke, dass das den Rahmen und die Basis für die Gespräche schaffen kann, die wir ganz dringend zu führen haben, um unser Miteinander zu dem zu machen, was sich für uns alle gut anfühlt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Nachdenken über die Liebe, über den Zusammenhang von Leben und Philosophien und überhaupt einen wunderschönen Jahresabschluss. Alles Gute!